Text zur Predigt findet ihr in den Psalmen, Psalm 32 und dort Vers 8. Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich wünsche Jascha Gottes Segen für die Verkündigung, doch bevor er das Wort an uns richten wird, werden unsere ukrainischen Freunde uns noch ein Lied singen.
Ich sage ganz kurz zum Inhalt, worum es geht in dem Lied, und zwar, mein Christus, wie kann ich von dir schweigen und dir nicht danken? Denn du hast mir die Möglichkeit gegeben, dich zu erkennen und dein Licht allen Menschen zu schenken. Verlass mich nicht, ich will mit dir sein. Jeden Tag, jede Stunde, jeden Moment, reiche mir deine Hand und führe mich in die Ewigkeit.
Я хочу с тобой.
Die Predigt von Jascha trägt den Titel Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich wünsche euch und uns allen Gottes reichen Segen.
Hast du dich schon mal so richtig fremd gefühlt? Bist du schon einmal an einem Ort gewesen, wo du den Eindruck hattest, hier gehöre ich überhaupt nicht hin? Vielleicht, weil du die Sprache nicht gesprochen hast? Vielleicht, weil es lauter Menschen in deiner Umgebung waren, die du noch nie gesehen hast? Als ich vor 7, 8 Jahren hierher gezogen bin, da hatte ich nicht den Nachteil gehabt, dass ich die Sprache nicht verstanden habe, auch wenn ich vielleicht eure Sprache nicht genauso gesprochen habe. Und doch war mein erster Eindruck, als ich hier in diesen Saal hereinkam, hier kenne ich niemanden. Und doch habe ich mich von Anfang an nicht wirklich fremd gefühlt. Ihr habt dazu beigetragen, dass ich mich hier sehr, sehr schnell wohlgefühlt habe. Und ja, es ist für mich ein Teil von meinem Zuhause wurde, hier auf der Örtlimat zu sein. Ihr habt von Evelyn vorhin gehört, für Adina und für mich wird es jetzt in wenigen Wochen, in wenigen Monaten schon wieder weitergehen. Wir werden den schönen Kanton Bern wieder verlassen. Wir werden in Richtung Zürich ziehen, weil ich dann noch näher an der Vereinigung dran bin und dort mehr arbeiten werde. Und doch war es für uns bis zu einem gewissen Grad eine Entscheidung, wohin wir ziehen, in welche Umgebung wir ziehen werden, in was für eine Wohnung wir ziehen werden. Und für mich, ganz persönlich muss ich sagen, ich freue mich auch ein bisschen schon auf den Umzug. Denn Umzug hat auch immer etwas damit zu tun, dass etwas Neues beginnt. Und bislang bin ich von Umzügen selten enttäuscht gewesen. Ich möchte gerne mit euch einladen, dass wir uns heute eine Geschichte in der Bibel anschauen von einer Person, die es wahrscheinlich sehr schwer erlebt hat, was es bedeutet, fremd zu sein. Sich fremd zu fühlen. Die Person oder der Name der Person wird uns zwar in der Bibel überliefert, aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich der Name ist, den die Eltern dieser Person ihr gegeben haben. Ihr Name bedeutet übersetzt die Fremde. Und ich weiß nicht, ob ihre Eltern, als sie zum ersten Mal dieses Kind gesehen haben, ob sie dieses Mädchen sahen und gesagt haben, das ist die Fremde. Ich habe vielmehr den Eindruck, dass sie erst im Laufe ihres Lebens diesen Namen bekommen hat. Vielleicht von den Menschen, mit denen sie nicht ganz freiwillig in Kontakt gekommen ist. Der Name, der uns in der Bibel überliefert wird, ist der Name Hagar. Und Hagar bedeutet übersetzt die Fremde. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam einen Abschnitt aus dem Leben der Hagar gemeinsam anschauen. Wir finden diesen Abschnitt im ersten Buch Mose und dort im Kapitel 16. 1. Mose, Kapitel 16 und dort in den ersten 6 Versen. Diese ersten 6 Verse, sie geben uns so einen Einblick in das Leben von Hagar, in ihre Biografie. Und wir werden feststellen, dass in diesen 6 Versen sehr viel Leid und Elend berichtet wird, das Hagar bis zu diesem Zeitpunkt erlebt hat. In wenigen Versen sehr viele Dinge, die wahrscheinlich die wenigsten von uns sich wünschen und ich auch nicht hoffe, dass irgendjemand von uns in so eine Situation hineinkommt. Ich lese 1. Mose 16, Verse 1 bis 6. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Namen war Hagar. Und Sarai sagte zu Abram, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abram hörte auf Sarais Stimme. Dann nahm Sarai, Abrams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abram 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abram, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Als er aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sagte zu Abram, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben und nun, dass sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mache mit ihr was Gutes in deinen Augen. Als aber Sarai sie demütigte, da floh sie vor ihr. Es sind nur wenige Verse, nur wenige Sätze, die uns hier einen Einblick in das Leben von Hagar ermöglichen. Ich kann mir vorstellen, dass Hagar das Geschenk vom Pharao gewesen ist. Wenige Kapitel vorher, in 1. Mose Kapitel 12, dort lesen wir, dass als Abraham und Sarai gemeinsam nach Ägypten gekommen sind und die Geschichte war, wo Abraham seine Frau als seine Schwester ausgegeben hat, dass der Pharao Interesse an Sarai bekommen hat und in diesem Zug der Sarai einige Knechte und Mägde geschenkt hat. Ich kann mir vorstellen, dass eine dieser Mägde Hagar war. Hagar konnte nicht mitentscheiden, ob sie Teil des Haushalts von Abraham werden möchte. Sie wurde nicht gefragt, ob sie bereit ist, mit Abraham mitzugehen. Sie war einfach das Geschenk. Ein Geschenk an Sarai, ein Geschenk an Abraham. Und wahrscheinlich kam es auch in diesem Zuge, dass sie den Namen Hagar bekommen hat. Sie war die Fremde im Haushalt von Abraham. Sie war die Fremde aus Ägypten, die nicht wirklich Teil von ihrer Gesellschaft war. Und dann lesen wir, dass es Abraham und Sarai nicht möglich war, Kinder zu bekommen. Und Sarai in dieser Situation, sie bietet Abraham an, doch Hagar zur Frau zu nehmen. Mit der Begründung, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Vielleicht wird sie ein Kind, einen Nachkommen bekommen, der nachher als mein Nachkomme zählen würde. Heute würden wir das als Leihmutterschaft bezeichnen. Wieder wurde Hagar nicht gefragt. Wieder wurde nicht gefragt, ob Hagar damit einverstanden ist, diese Rolle als Leihmutter zu übernehmen. Ob sie einverstanden ist, das Kind auszutragen, was nachher nicht ihr eigenes Kind sein wird. Hagar muss herhalten. Vielleicht ist es für uns ein bisschen befremdlich, der Gedanke, dass ein Mann die Magd der Frau zur eigenen Frau nimmt, um durch sie ein Nachkommen zu bekommen. Wenn wir uns aber Schriften oder Quellen aus der Zeit um die Zeit Abraham herum anschauen, die außerbiblisch sind, die uns nicht in der Bibel überliefert sind, dann gewinne ich den Eindruck, dass es gar nicht so unüblich gewesen ist. Besonders in wohlhabenden Familien oder wohlhabenden Ehepaaren, die keine eigenen Nachkommen haben konnten, da scheint es nicht ganz unüblich gewesen zu sein, dass die Frau irgendwann ihrem Mann eine Sklavin angeboten hat, um doch sie zur Frau zu nehmen und durch sie einen Sohn zu bekommen. Wenn wir den Quellen außerhalb der Bibel glauben, dann war es schon fast ein Druck, eine Verpflichtung von Sarai, dem Abraham dieses Angebot zu machen. Allerdings war mit diesem Angebot und mit diesem Eingehen auf diesen Vorschlag auch verbunden, dass Abraham eine besondere Verantwortung für Hagar übernehmen müsste. Dass, wenn Hagar tatsächlich für Abraham einen Sohn oder ein Nachkommen die Welt setzen würde, dass Abraham Hagar nicht einfach wegschicken könnte, wenn sie irgendwann mal nicht mehr Magd oder Sklavin ist. Sie war die Mutter des gemeinsamen Kindes und somit in einem ganz besonderen Verantwortungsverhältnis auch in diesem Haushalt auch dann bleiben zu können, auch dann, wenn sich diese Situationen um ihren beruflichen Stand geändert haben. Ich kann mir vorstellen, als Sarai dem Abraham diesen Vorschlag gemacht hat, doch Hagar zur Frau zu nehmen, dass sie vielleicht sogar die Hoffnung damit hatte, dass das Problem, dass sie keine Kinder hatten, gar nicht unbedingt bei ihr lag. Vielleicht würde sich dadurch herausstellen, dass auch Hagar keinen Nachkommen bekommen würde. Und dieser Druck, der auf Sarai war, dass es ihr unmöglich war, einen Nachkommen ihrem Mann zu schenken, vielleicht auf die Weise erklärt werden würde, weil auch dieser Plan nicht aufgeht. Aber einen Vers später lesen wir in Vers 3 und in Vers 4, und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Als Hagar aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Vielleicht das erste Mal in Hagars Leben, dass sie jemandem etwas bieten konnte, was jemand anders nicht bieten konnte. Vielleicht eine Situation, in der Hagar den Eindruck hatte, doch jetzt eine besondere Wertschätzung empfangen, weil sie schließlich Abraham einen Nachkommen schenken konnte, weil sie schließlich die Mutter der Verheißung wird, die Mutter des Versprechens, das Gott Abraham und Sarai gegeben hat. Sarai war sehr unglücklich in dieser Situation. Und so wendet sich Sarai an ihren Mann, an Abraham, und sagt: Abraham, das Problem, das hier jetzt herrscht, dafür bist du mitverantwortlich. Jetzt musst du dich entscheiden, wie wir mit dieser Situation umgehen. Und Abraham in einer sehr diplomatischen Art und Weise antwortet in Vers 6: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mach mit ihr was Gutes in deinen Augen. Und die Geschichte geht an dieser Stelle damit weiter, dass Sarai die Hagar in einer Form gedemütigt hat, dass Hagar irgendwann den Entschluss gefasst hat, dass sie nicht länger in diesem Haushalt bleiben kann. Dass sie entscheidet, dass sie flieht. Ohne Perspektive, ohne zu wissen wohin, ohne zu wissen, wie die Zukunft weiter aussehen wird. Aber scheinbar waren die Umstände dort im Haus von Abraham und Sarai für sie zwischenzeitlich so unerträglich geworden, dass sie lieber irgendwo in eine ungewisse Zukunft flieht, als länger in diesem Haushalt zu bleiben. Vers 7, und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, auf dem Weg nach Schur. Ich finde es einen spannenden Text. Wir erfahren einiges in diesem Text. Zum einen mal erfahren wir, dass Hagar es gelungen war, bis nach Schur zu gelangen. Ja, es ist nicht ganz sicher, welches Schur in diesem Text gemeint ist. Es gibt ein Schur, das eher nördlicher liegt von der Gegend, in der Abraham gelebt hat, aber es gibt auch ein Schur, das in der Nähe der Grenze zu Ägypten liegt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Hagar eher in die Richtung von Ägypten geflohen ist. Schließlich kommt sie aus Ägypten. Also wenn sie schon irgendwo hinfliegen sollte, in irgendeine Gegend, wo sie nicht weiß, wohin, aber doch irgendwo sich noch wie zu Hause fühlt, dann wahrscheinlich in Ägypten. Tatsache ist, sie hat es scheinbar fast bis an die ägyptische Grenze geschafft, ohne dass wir irgendetwas davon lesen, dass Abraham ihr hinterhergegangen wäre. Dass Abraham irgendwie versucht hätte, sie wieder zurückzuholen. Dass Abraham wenigstens versucht hätte, seine Nachkommen zurückzuholen. Von Abraham ist hier kein Wort die Rede. Stattdessen erfahren wir, dass der Engel des Herrn sie dort in der Wüste findet. Allein schon das Verb, das hier gebraucht wird, drückt aus, dass dieser Engel des Herrn scheinbar gesucht hat. Der Engel des Herrn war wohl in dieser Situation der Einzige, der bereit war, sich überhaupt auf die Suche nach der Hagar zu machen. Abraham hat seine Pflicht eigentlich völlig vernachlässigt. Abrahams Verantwortung wäre es eigentlich gewesen, selbst nach Hagar zu schauen. Selbst dafür zu sorgen, dass für Hagar gesorgt ist. Sich selbst darum zu kümmern, dass Hagar wieder zurückkommt. Nicht im Sinne einer Sklavin, sondern im Sinne der zukünftigen Mutter seiner Kinder. Aber stattdessen findet der Engel des Herrn sie. Ich weiß nicht, worüber ihr heute im Bibelgespräch gesprochen habt, aber in einer der Geschichten, die diese Woche, die wir uns angeschaut haben, ist bereits dieser Engel des Herrn aufgetreten. Und wir haben bei uns bei den Jugendlichen auch über die Frage gesprochen, wer dieser Engel des Herrn wohl sein kann. Der Engel des Herrn tritt immer wieder an verschiedenen Stellen der Bibel auf. Einfach von den Charakteristika, die uns dieser Engel des Herrn oder wie dieser Engel des Herrn beschrieben wird, haben wir Stellen, an denen der Engel des Herrn angebetet wird. Und er wehrt sich nicht dagegen. Wir haben Stellen, an denen dieser Engel des Herrn als Retter bezeichnet wird. Wir haben Stellen, an denen er als Erlöser bezeichnet wird. Also es drängt sich der Verdacht auf, dass dieser Engel des Herrn nicht irgendein Engel sein kann. Dass dieser Engel des Herrn in irgendeiner Form ein göttliches Wesen ist. Wenn wir diesen Abschnitt weiterlesen, spätestens in Vers 13, wird relativ klar, dass dieser Engel des Herrn hier Jahwe selbst sein muss. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Engel des Herrn Jesus ist. Und umso mehr beeindruckt mich dieser Abschnitt hier in Vers 7, wenn wir lesen, dass an der Stelle, an der Abraham völlig seine Pflicht vernachlässigt hat, wo Abraham seine Verantwortung nicht ernst genommen hat, wo Abraham nicht bereit war, Hagar hinterherzuziehen, um sie zurückzuholen, dass in diesem Moment der Engel des Herrn die Rolle von Abraham einnimmt. Dass in diesem Moment der Engel des Herrn die Verantwortung übernimmt, die eigentlich ein Mensch übernehmen soll. Dass der Engel des Herrn in die Situation eintritt und sich um die Hagar kümmert, weil die, die sich eigentlich um sie kümmern sollten, ihre Verantwortung vernachlässigt haben. Das ist für mich ein ermutigender Gedanke. Es ist für mich ermutigend zu sehen, dass es Situationen in unserem Leben geben kann, in denen Gott in die Bresche springt. Wo Gott bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen, weil Menschen in unserer Umgebung versagt haben. Weil wir im Stich gelassen wurden. Weil Menschen sich nicht um uns gekümmert haben, wo das vielleicht eigentlich ihre Aufgabe gewesen wäre. Wo wir vielleicht in Situationen stehen, in denen wir uns fragen, wo denn all die Menschen sind, die doch bislang eigentlich sich immer mehr zugesagt haben, sich um mich zu kümmern. Die Geschichte von Hagar zeigt mir, in solchen Situationen ist es Jesus selbst, der diese Verantwortung übernimmt. Und er, der Engel des Herrn, Vers 8, sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Dieser Engel des Herrn stellt der Hagar als erstes Mal zwei Fragen. Und diese Fragen erinnern mich an zwei Geschichten, die vorher schon berichtet werden. Zum einen mal lesen wir auf den ersten Seiten der Bibel, dass an einem Abend Gott durch den Garten Eden hindurchläuft und er den Adam sucht. Und als er schließlich den Adam gefunden hat, sagt er: Adam, wo bist du? Das Erste, was Gott Adam fragt, oder wie Gott mit Adam kommuniziert an dieser Stelle, ist, er stellt ihm eine Frage. Wenige Seiten später, einige Kapitel später, ist Gott schon wieder auf der Suche. Und dieses Mal versucht er, sich Hilfe zu holen. Er geht zu Kain und sagt: Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und jetzt ist der Engel des Herrn schon wieder auf der Suche. Dieses Mal hat er Hagar gefunden. Und wieder begegnet er Hagar mit Fragen. Und die erste Frage, die er stellt, ist: Hagar, woher kommst du? Und die zweite, die er gleich nachschiebt, ist: und wohin gehst du? Weiter in Vers 8. Und siehe, Hagar sagte: von Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Hagar beantwortet mit relativ kurzen und knappen Sätzen die erste Frage. Woher kommst du? Na, ich bin auf der Flucht vor Sarai. Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin, vor der Frau, die mir das Leben so dermaßen schwer gemacht hat. Die zweite Frage beantwortet sie nicht. Die Frage, Hagar, wohin gehst du, wird in diesem gesamten Abschnitt völlig unbeantwortet gelassen. Warum drückt sich Hagar um die Antwort von dieser zweiten Frage? Ich habe eine Theorie. Wie ich die Hagar in diesem Abschnitt kennengelernt habe, ist die Hagar eine recht gläubige Frau geworden. Ich habe den Eindruck, dass die Hagar im Haushalt, in der Familie von Abraham, Jahwe selbst kennengelernt hat. Dass sie eine Beziehung zu Jahwe aufgebaut hat. Dass aber irgendwo diese Situation zwischen Sarai und ihr und dem Abraham, der irgendwo kein Interesse an ihr hat, sie dazu gebracht hat, die Entscheidung treffen zu müssen: bleibe ich länger in diesem Haushalt von Abraham, in dem Haushalt, in dem Jahwe angebetet wird? Oder verlasse ich diesen Haushalt mit dem Wissen, dass dort in Ägypten andere Götter angebetet werden? Ist die Situation, in der ich zwischenzeitlich mich befinde, so furchtbar, so demütigend geworden, dass ich lieber bereit bin, auch Jahwe hinter mir zu lassen, als mich länger so demütigen zu lassen? Ich glaube, es ist eine schwere Entscheidung gewesen, die Hagar treffen musste. Und ich möchte an dieser Stelle überhaupt nicht über Hagar urteilen. Ich glaube, was Hagar dort erlebt hat, muss etwas sein, was ich keinem von uns wünsche. Ich selbst kann mich schwer in die Rolle von Hagar hineinversetzen. Zum einen Mal bin ich weder eine Frau, noch eine Magd, noch eine Sklavin, noch habe ich mich so fremd gefühlt wie Hagar in dieser Geschichte. Was Hagar hier erlebt, scheint in die Situation gebracht zu haben, dass ich sage, es ist für mich besser, zurück in meine ursprüngliche Heimat zu gehen, im Wissen, dass dort andere Götter verehrt werden, als länger hier im Haus von Abraham zu bleiben. Vers 9. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Ich finde es eine brutale Aufforderung. Da lese ich die Geschichte so, dass Hagar zum ersten Mal in ihrem Leben eine eigenständige Entscheidung getroffen hat. Dass zum ersten Mal sie entschieden hat, ihr Leben in ihre eigene Hand zu nehmen, sich nicht länger demütigen zu lassen, nicht länger andere über sie entscheiden zu lassen, nicht länger instrumentalisiert und missbraucht zu werden. Sie entscheidet, jetzt ist ein Punkt gekommen, wo es nicht weitergeht. Sie entscheidet, ich verlasse diesen Haushalt, der mir so viel Leid und Elend gebracht hat. Sie geht wieder in der Hoffnung, dass irgendwo in Ägypten sie auf irgendjemanden treffen wird, auf einen Verwandten, Bekannten, der bereit ist, sich ihrer anzunehmen. Und kurz vor der Grenze trifft sie auf diesen Engel des Herrn und die Aufforderung von ihm ist: Kehre zurück. Kehre zurück zur Sarai, deiner Herrin, und demütige dich unter ihre Hände. Brutal. Ich habe mich gefragt, wieso diese Aufforderung. Vor allem, wenn wir uns den Text anschauen, er klingt sehr, sehr ähnlich wie Vers 6. In Vers 6 ist es Abraham, der zu Sarai sagt: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mach mit ihr, was du möchtest. Und der Engel des Herrn sagt zu ihr: Kehre zurück und demütige dich unter ihre Hand. Also es ist völlig klar, wie Sarai mit Hagar umgeht. Und auch dem Engel des Herrn war das nicht verborgen. Und trotzdem fordert er sie auf: Geh zurück. Es gibt Texte, auf die ich auch heute noch keine Antwort habe. Und ich kann auch an dieser Stelle vielleicht nur ein bisschen spekulieren oder mir versuchen, nur ein bisschen zu erklären, was der Grund gewesen ist, dass diese Engel des Herrn die Hagar auffordert, wieder zurück in diesen Haushalt zu gehen, in dem sie so viel Leid erlebt hat. Ich finde es spannend, die Wörter, die hier in diesem Vers verwendet werden. Kehre zurück und demütige dich. Wenn wir weiterlesen im Alten Testament, dann scheint das so die Grundbotschaft der alttestamentlichen Propheten zu sein. Immer wieder schickt Gott Propheten los mit dem Auftrag, zu seinem eigenen Volk zu sprechen und sie aufzufordern, zurückzukehren und sich vor Gott zu demütigen. Wir haben also eigentlich hier schon fast einen prophetischen Auftrag. Es klingt sehr, sehr stark danach, dass Gott sagt: Kehre zurück auf den Weg, den du gehst, den Weg, der dich völlig in die falsche Richtung führt, und demütige dich. Kann es sein, dass der Engel des Herrn die Entscheidung von Hagar anders bewertet hat, als wir sie vielleicht bewerten würden? Ich habe den Eindruck, dass der Engel des Herrn hier auf einen wunden Punkt von Hagar anspricht. In Vers 4 haben wir gelesen: Nachdem Hagar schwanger geworden war, im zweiten Teil, als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Hagar hat den Respekt vor ihrer Herrin völlig verloren. Sie hat angefangen, auf ihre Herrin herabzublicken. Und damit hat sie sich auch an ihrer Herrin versündigt. Natürlich würden wir sagen, im Vergleich zu all dem Leid, was Hagar erlebt hat, ist das doch eine Kleinigkeit. Kann man es ihr verübeln, dass sie endlich ihren Triumph gefeiert hat? Kann man es ihr verübeln, dass sie an dieser Stelle zum ersten Mal in der Situation war, auf jemanden herabblicken zu können, während sonst immer nur auf sie herabgeblickt wurde? Aber ich habe den Eindruck, dass Gott ganz anders argumentiert. Ich habe den Eindruck, dass Gott nicht argumentiert, dass eine schwere Sünde eine leichte Sünde als Reaktion rechtfertigt. Bei Gott ist Sünde Sünde. Der Engel des Herrn sagt hier nichts darüber aus, dass Sarai oder Abraham in irgendeiner Form recht gewesen wären. Der Engel des Herrn rechtfertigt hier überhaupt nicht die Situation, aber er sagt zu Hagar: Hagar, du hast einen Fehler gemacht. Du bist hochmäßig geworden. Geh zurück und bring das wieder in Ordnung. Bring du deinen Fehler wieder in Ordnung. Aber er bleibt dabei nicht stehen. In Vers 10 setzt er fort, und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Diese Verheißung wurde bislang nur Abraham gegeben. Gott hat diese Verheißung mehrfach Abraham in den ersten Kapiteln vorher gegeben und ihn darin ermutigt oder ihm die Verheißung geschenkt, dass er Nachkommenschaft bekommen wird, die Völker hervorbringen werden, die so zahlreich sein werden wie das Sand am Meer, wie die Sterne am Himmel und, und. Später wird diese Verheißung an Isaak und Jakob wiederholt. Aber Hagar ist die Erste, die nach Abraham diese Verheißung erhält. Die Aufforderung, die eigentlich der Engel des Herrn, der Hagar hier gibt, ist: Hagar, du hast die Wahl. Du kannst nach Ägypten gehen, du kannst nach Hause gehen, du kannst einen Weg einschlagen, der dich mit ziemlicher Sicherheit von Gott wegführt. Du kannst aber auch zurückkehren und Teil der Verheißung werden. Du kannst Teil der Verheißung werden, dass deine Nachkommenschaft genauso zahlreich wird wie die Nachkommenschaft von Abraham. Möchtest du Teil der Verheißung werden oder möchtest du gehen? Die Frage wird nicht beantwortet. Aber der Engel des Herrn spricht weiter in Vers 11. Und er sprach weiter zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Es gibt in der Bibel ein paar Menschen, deren Namen von Gott gegeben wurden. Das sind nicht viele. Wir haben Abram, der zu Abraham wird, Sarai, die zu Sarah wird, Jakob, der zu Israel wird. Wir haben als weiteres Beispiel irgendwann Johannes den Täufer, dem bereits der Name von Gott über Zacharias schon gegeben wurde. Natürlich Jesus selbst. Wir haben Simon, der zum Petrus wird. Also wir haben solche Fälle. Ja, bei Paulus ist nicht ganz sicher, wer ihm den neuen Namen gegeben hat. Der wird plötzlich in Apostelgeschichte einfach Paulus genannt. Aber vielleicht auch möglich, dass Gott ihm den Namen gegeben hat. Aber die Anzahl der Personen, die einen neuen Namen von Gott bekommen, ist schon überschaubar. Und spannend ist, Ismael ist einer von ihnen. Ismael ist der erste von ihnen. Was bedeutet es, jemandem einen Namen zu geben? Wenn Eltern ihrem Kind einen Namen geben, dann ist es völlig logisch, dass es das Recht der Eltern ist. Wahrscheinlich käme niemand auf die Idee, bei den Nachbarn nachzufragen, wie man das Kind nennen soll. Also, wir haben noch keine Kinder, aber ich habe es nicht vor. Einem Kind einen Namen zu geben, bedeutet, dieses Kind gehört zu mir. Ich übernehme Verantwortung für dieses Kind. Das Kind wurde mir anvertraut. Das Gleiche erleben wir auch bei Tieren. Wenn wir einem Tier einen Namen geben, dann drückt das eine Beziehung aus, eine Verbindung aus und gleichzeitig auch die Haltung: Ich gebe diesem Tier einen Namen, weil ich verantwortlich bin für das Tier. Warum sprechen wir die Tiere? Naja, die ersten Namensgebungen fanden mit Tieren statt. Da hat Gott den Adam erschaffen und er führt ihm ein Tier nach dem anderen vor und er sagt: Adam, du sollst diesen Tieren den Namen geben. Warum? Na, weil Gott sagt, du bist verantwortlich für sie. Du bist verantwortlich für die Schöpfung. Und weil du verantwortlich bist, ist es dein Recht, den Tieren auch Namen zu geben. Ich finde es extrem ermutigend, dass in dieser Stelle Gott es ist, der sagt: Ich möchte deinem Sohn den Namen geben. Denn was Gott eigentlich und was der Engel des Herrn eigentlich damit ausdrückt, ist: Auch wenn Abraham seine Verantwortung völlig vernachlässigt hat, wenn eigentlich er in der Rolle wäre, deinem Sohn einen Namen zu geben, aber er dieser Verantwortung nicht gerecht wird, dann werde ich dem Kind einen Namen geben. Und damit wird dein Kind zu meinem Kind. Damit verspreche ich dir, dass ich Verantwortung übernehmen werde für deinen Nachkommen. Gib deinem Nachkommen den Namen Ismael. Und Ismael bedeutet: Gott hört. Denn Gott hat auf dein, oder denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Dann kommt Vers 12. Eine Verheißung, von der ich vermute, dass die wenigstens sich freuen würden, wenn Gott euch diese Verheißung über eure Kinder schenken würde. Und er wird ein Mensch sein wie ein Wildesel, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und all seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Also dieser Ismael, das wird ein Rebell sein. Das wird jemand sein, der weiß, wie er sich durchsetzen wird. Und jetzt in Vers 13 kommt wieder Hagar zu Wort. Das erste Mal, dass sie gesprochen hatte, war diese kurze Aussage: Ich komme von Sarai, meiner Herrin, ich bin auf der Flucht. Aber jetzt antwortet sie ein bisschen mehr. Jetzt kommt es in Vers 13, dort steht, dann nannte sie den Namen des Herrn, also dann nannte sie den Namen Jahwes, der zu ihr geredet hatte. Der Engel des Herrn muss scheinbar Jahwe sein. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich finde es schon fast ein bisschen dreist, was Hagar hier macht. Gerade eben haben wir noch darüber gesprochen, was es bedeutet, jemandem Namen zu geben. Hagar ist die einzige Person in der Bibel, die Gott einen Namen gibt. Sie ist die einzige Person, die sich erdreistet, Gott einen neuen Namen zu geben. Da hat sich Gott ihr gerade vorgestellt und gesagt, nenn deinen Sohn Ismael, denn ich bin ein Gott, der hört. Und Hagar sagt, nein, 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 weißt du was? Ich nenne dich Elroi, du bist nicht nur ein Gott, der mich hört. Du bist ein Gott, der mich sieht. Hagar, die ägyptische Magd, die Frau, die bislang nie eine Entscheidung in ihrem Leben treffen konnte, die Frau, die nirgends wirklich gewollt war, ist die erste und einzige Person in der Bibel, die sich erdreistet, Gott einen Namen zu geben. Gott selbst gibt sich viele Namen und er stellt sich auf viele unterschiedliche Art und Weisen vor. Aber dass ein Mensch sich an Gott wendet und sagt, weißt du was, ich gebe dir einen anderen Namen, das haben wir sonst nirgends. Und Hagar sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist Elroi. Ich glaube, dass Hagar hier vielleicht zum ersten Mal erlebt hat, dass dort jemand ist, der sie sieht, der sie wahrnimmt, der sie nicht einfach nur braucht, um irgendein Ziel zu verfolgen, sondern jemand, der da ist, um sich mit ihrer Situation auseinanderzusetzen, der Interesse nach ihr hat. Und sie fährt weiter und sagt, denn du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagt, habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat? Und wieder kommen Erinnerungen in den Kopf. Da ist dieser große Mose. Dieser große Prophet und Führer von Israel. Was hat er nicht alles für Gott erleiden müssen? Was hat er nicht alles mit diesem Volk erlebt? Höhen und Tiefen. Ja, er war sogar bereit, so weit zu gehen, dass er sagt, lieber Gott, nimm mir das ewige Leben weg, aber vernichte nicht dieses Volk. Und irgendwann wendet sich Mose an Gott und er sagt, lieber Gott, bislang haben wir nur miteinander telefoniert. Ich habe dich nie sehen können. Ich würde mich so sehr freuen, dich endlich mal mit eigenen Augen sehen zu können. Haben wir nicht schon so viel miteinander erlebt, dass es an der Zeit wäre, dass wir uns mal treffen? Und Gott sagt dem Mose, das ist so leicht nicht möglich. Du kannst es gar nicht ertragen, mich zu sehen, aber es gibt eine Möglichkeit. Ich werde an dir vorbeiziehen und du kannst mir hinterher schauen. Das ist das Maximale, was möglich ist. Aber bei all dem, was wir erlebt haben, das möchte ich dir ermöglichen. Viele, viele Jahre später ist eine andere Person in einer ganz ähnlichen Situation wie Hagar. Auch sie ist auf der Flucht. Auch sie ist in die Wüste geflohen. Das ist Elia. Und auch Elia sieht eigentlich keine Perspektive mehr, wie sein Leben weitergehen soll. Und auch er bekommt die Möglichkeit, Gott hinterherzuschauen. Mose, Elia und Hagar. Die ägyptische Magd. Gehört zu diesen drei Personen, die uns in der Bibel beschrieben werden, die von sich sagen können, ich habe die Möglichkeit gehabt, Gott hinterherschauen zu können. Ich finde es spannend, welche Bedeutung Hagar hier in dieser Reihe eigentlich hat. Und das ist der Grund, warum sie sagt, ich nenne diesen Gott Elroi, denn er hat mich gesehen. Und anschließend lesen wir, dass sie diesen Brunnen, diese Quelle, an der sie gewesen ist, dass sie diese Quelle nennt, es ist die Quelle des lebendigen Gottes, der mich gesehen hat. Für sie war das so ein prägendes Ereignis, dass sie sofort dieser Wasserquelle wieder einen Namen gegeben hat. Hier werden eine Stelle nach der anderen werden hier Namen verteilt. Ich weiß nicht, wie ich diese Quelle genannt hätte. Ich könnte mir vorstellen, dass ich dieser Quelle einen etwas anderen Namen gegeben hätte. Vielleicht hätte ich dieser Quelle den Namen gegeben, Quelle des lebendigen Gottes, den ich gesehen habe. Wenn ich an Hagars Stelle wäre, dann wäre ich eine von drei Personen im Alten Testament, und sie wusste nicht, dass es noch zwei kommen werden, die Möglichkeit hatten, Gott zu sehen. Als Adventisten leben wir in der Erwartung, dass es nicht mehr lange gehen wird, bis wir Jesus sehen können. Bis der Moment sein wird, dass wir Jesus mit eigenen Augen sehen können. Und ich freue mich auf den Moment. Ich habe keine Ahnung, wie Jesus aussieht. Aber es gibt so Menschen, und ich vermute, ihr kennt solche Menschen auch, mit denen man einfach gerne Zeit verbringt. Es sind Menschen, die sich nach mir erkundigen, die wissen wollen, wie es mir geht, die nachfragen, wie ich eine bestimmte Situation erlebt habe, wie ich mich dort gefühlt habe und so weiter, wo ich wirklich merke, da ist eine Person, die Interesse nach mir hat. Ich glaube, Jesus wird all diese Personen in den Schatten stellen. Ich glaube, wenn wir bei Jesus sind, wir werden, also so stelle ich es mir vor, wird sich Jesus die Zeit für mich nehmen. Und wir werden uns irgendwo hinsetzen und Jesus wird mich fragen, Jascha, wie hast du die und die Situation erlebt? Natürlich weiß Jesus von der Situation. Aber ich glaube, dass Jesus wichtig ist, meine Perspektive zu hören. Dass Jesus Interesse daran hat, zu hören, wie es mir dabei gegangen ist. Ich freue mich darauf, Jesus mit eigenen Augen sehen zu können. Aber die ägyptische Magd, diese Frau, die auf der Flucht ist vor Hagar und vor Sarai und Abraham, die Frau, die schwanger ist und keine Ahnung hat, wie die Zukunft aussehen wird, sie drückt mit dieser Benennung von diesem Brunnen, mit dieser Benennung von dieser Quelle, eine theologische Aussage aus, die alles Bisherige in diesem Abschnitt völlig in den Schatten stellt. Was Hagar an dieser Stelle sagt, ist, es ist wichtiger, dass Gott mich sieht, als dass ich Gott sehen konnte. Es ist wichtiger, dass dort ein Gott ist, der mich sieht, als dass ich die Möglichkeit hatte, als einer von wenigen Menschen Gott sehen zu können. Für mich ist es eine ermutigende Aussage. Ja, ich habe gesagt, ich freue mich darauf, Jesus zu sehen. Aber die Gewissheit, dass ich heute schon wissen darf, dass dort ein Gott ist, der mich sieht, ist um einiges bedeutender als die Hoffnung, die ich habe, Jesus einmal selbst sehen zu können. Und wenn das schon nur die abgespeckte Form von dem ist, was wir jetzt schon erleben dürfen, dann muss es eine fantastische Gewissheit sein, die Hagar hier mitten in der Wüste erlebt hat, in einer Situation, in der sie von Menschen völlig im Stich gelassen wurde. Aber wo sie erlebt hat, dass Gott in dieser Situation sich ihrer angenommen hat. Die Geschichte von Hagar geht weiter. Hagar wird schließlich einen Sohn bekommen und Abraham wird diesem Sohn den Namen Ismael geben. Für mich heißt es, Hagar hat sich entschieden, wieder zurückzugehen. Sie ist wieder zurück in den Haushalt von Abraham und Sarai gegangen. Und in den folgenden Versen, die nach diesem Abschnitt noch von Hagar berichtet wird, in diesem Abschnitt taucht Sarai mit keinem Wort mehr auf. Die Hoffnung von Sarai, durch Hagar einen eigenen Sohn zu bekommen, hat sich nicht erfüllt. In den nächsten Versen wird Hagar als die Frau von Abraham bezeichnet und als Mutter von Ismael. Das ist keine Leihmutterschaft mehr. Hagar ist die Mutter von Ismael. Hagar wird auch mit keinem Wort mehr erwähnt als die Ägypterin, die Magd oder sonst in irgendeiner Form. Es ist einfach Hagar. Ich habe den Eindruck, dass mit diesem Erlebnis dort in der Wüste Hagar plötzlich Abraham und Sarai auf Augenhöhe begegnen kann. Ja, die Geschichte von Hagar geht noch weiter. Und wir kennen eine ähnliche Situation, die nur zwei, drei Kapitel später nochmal kommt, wo Hagar wieder auf der Flucht ist. Aber die Geschichte von Hagar zeigt mir, dass dort ein Gott ist, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, dort wo Menschen diese Verantwortung völlig vernachlässigen. Dass da ein Gott ist, der uns sieht und das Sehen nicht einfach nur ein Beobachten ist. Sondern ein Gott ist, der Interesse an uns hat, der uns wahrnimmt, der uns wertschätzt und der bereit ist, dort auch Verantwortung zu übernehmen, wo Menschen die Verantwortung vernachlässigen. Ich weiß nicht, in welcher Situation in deinem Leben du gerade stehst. Vielleicht fühlst auch du dich ziemlich fremd. Vielleicht bist du hier auf der Örtlimat noch gar nicht so lange Zeit. Vielleicht bist du frisch hierher gezogen. Vielleicht kämpfst du auch noch damit, die vertraute Heimat irgendwo hinter dir zu lassen und jetzt in eine neue Situation zu kommen mit neuen Menschen, und es fällt dir nicht leicht, hier so schnell Anschluss zu finden. Vielleicht bist du noch in einer ganz anderen Situation, die dich herausfordert, Probleme, die vor dir liegen. Situationen, in denen du dich einfach alleine fühlst, weil du nicht erlebst, dass du getragen wirst, weil dir vielleicht noch mehr Unterstützung wünschen würdest. Dann möchte ich dir die Geschichte von Hagar als Ermutigung mitgeben. Hagar war in einer ganz ähnlichen Situation. Auch sie hat sich von der ganzen Welt verlassen gefühlt. Auch sie war auf der Flucht in eine Zukunft, die sie nicht kannte. Aber sie hat erlebt, dass da ein Gott ist, der sie sieht. Und vielleicht bist du auch in einer ganz anderen Situation. Vielleicht geht es dir im Moment auch richtig gut. Und vielleicht genießt du das Leben und du bist dankbar für das, was Gott dir Tag für Tag schenkt. Das Evangelium ist nicht nur ein Evangelium, es ist nicht nur eine Botschaft für Menschen in schlechten Zeiten. Es ist nicht nur eine Botschaft für Menschen, die traurig sind, die am Leiden sind. Das Evangelium ist genauso eine Botschaft für Menschen, denen es gut geht. Und ich finde es ein Ausdruck von Gnade, dass wir als Menschen einer sündigen Welt glücklich sein können. Dass wir bei all dem Leid, was uns beobachtet, doch Momente erleben, wo wir uns einfach freuen können. Wo wir uns freuen können an der Sonne, die scheint. Wo wir uns freuen können an den Vögeln, die zwitschern. Wo wir Freude haben können an verschiedenen Dingen, die einfach um uns herum passiert sind. Auch dann möchte ich dich daran erinnern, dass dort ein Gott ist, der dich sieht. Ein Gott ist, der vielleicht, nicht vielleicht, der mit Sicherheit Mitverantwortung trägt, dass es dir im Moment gerade gut geht. Da ist ein Gott, der dich sieht.